Abschnitt 14.4 Entwicklung der Emotionsregulation. Tobias aus unserem Beispiel hat noch keine Bedenken, seinem Vater gegenüber negative Gefühle zu zeigen. Der zweijährige Junge läuft weinend zu ihm hin und streckt ihm die Arme entgegen. Damit signalisiert er, dass er getröstet werden möchte. Was Tobias hier zeigt, ist eine Emotionsregulationsstrategie. Er fühlt sich schlecht und möchte, dass sich das ändert. Ähnlich wie bei den Emotionsausdrücken ist die Fähigkeit, Emotionen zu regulieren, bei Neugeborenen sehr begrenzt und entwickelt sich erst im Laufe der Kindheit und Jugend. Wie vorhin beschrieben, stehen Emotionen in engem Zusammenhang mit Bedürfnissen und ihrer Befriedigung. Säuglinge können ihre Bedürfnisse nicht selbst befriedigen und damit ihre Emotionen nicht selbst regulieren. Sie sind darauf angewiesen, dass ihre Bezugspersonen dies für sie erledigen. Erwachsene können am Emotionsausdruck kleine Kinder mehr oder weniger gut ablesen, ob Bedürfnisse befriedigt sind oder befriedigt werden müssen. Durch den Emotionsausdruck bei unbefriedigten Bedürfnissen und somit negativen Emotionen ist dies in der Regel Schreien oder Weinen, signalisieren Säuglinge der Bezugsperson, dass sie Hilfe bei der Bedürfnisbefriedigung oder Emotionsregulation brauchen. Diese Form der Emotionsregulation wird als interpersonale Regulation bezeichnet. Definition: Interpersonale Regulation. Säuglinge sind noch nicht in der Lage, ihre Bedürfnisse selbst zu befriedigen und somit ihre Emotionen zu regulieren. Sie signalisieren Erwachsenen durch ihren Emotionsausdruck, zum Beispiel Weinen, dass sie dabei Hilfe benötigen. Die Emotionsregulation durch andere wird als interpersonale Regulation bezeichnet. Definition Ende. Mit zunehmendem Alter wird die interpersonale Regulation durch eine intrapersonale ersetzt. Kinder setzen immer mehr Strategien ein, um ihre Emotionen selbst zu regulieren. Einfache intrapersonale Regulationsstrategien bestehen etwa darin, sich positiven Reizen zuzuwenden oder sich von negativen Reizen abzuwenden und später davon wegzukrabbeln oder wegzugehen. Mit Einsetzen der Sprache können Bedürfnisse nicht nur über den Emotionsausdruck kommuniziert, sondern auch verbal mitgeteilt werden. Dadurch kann man auch andere um Unterstützung bitten, um sich zum Beispiel durch Selbstinstruktion beruhigen. Definition: Intrapersonale Emotionsregulation. Von intrapersonaler Emotionsregulation spricht man, wenn Menschen ihre Emotionen selbstständig, das heißt ohne Hilfe anderer Personen, regulieren. Definition Ende. Die Zunahme an intrapersonalen Regulationsstrategien im Laufe des Kleinkindalters haben Bridges und Grolnick in einer Studie gezeigt. Studie von Bridges und Grolnick 1995. In der Studie von Bridges und Grolnick hat eine Versuchsleiterin Kleinkinder im Alter zwischen 12 und 45 Monaten unter einem Vorwand mit ihren Müttern allein in einem Raum gelassen. In diesem Raum befand sich auch ein als Geschenk verpacktes Päckchen in Sichtweite, aber außer Reichweite der Kinder. Den Kindern wurde das Spielzeug bei Rückkehr der Versuchsleiterin in Aussicht gestellt. Es galt nun also für die Kinder, die Zeit bis zur Rückkehr der Versuchsleiterin mit dem attraktiven Objekt vor Augen zu überbrücken. Als abhängige Variable wurde das Verhalten der Kinder beobachtet und danach kategorisiert, ob es sich um Trostsuche bei der Mutter, interpersonale Strategie, oder um aktive, das bedeutet hier selbstständige, Strategien wie Selbstablenkung oder Kommunikation über das Spielzeug handelte. Es zeigte sich, dass im Alter von 12 Monaten die Trostsuche überwog, während die aktiven Strategien im Alter von 32 und 45 Monaten deutlich zunahmen. Im Alter von 45 Monaten suchten die Kinder praktisch keinen Trost mehr bei ihrer Mutter. Siehe hierzu auch Abbildung 14.1 im gedruckten Buch. Studie Ende. Ältere Kinder, die über Wissen zu Emotionsursachen verfügen, sind in der Lage, ihre Gefühle zu reflektieren. Sie können Situationen aufsuchen, die positive Emotionen auslösen, beziehungsweise Situationen vermeiden, die negative Emotionen hervorrufen. Eine andere Möglichkeit ist die Erinnerung positiver Ereignisse, eine bewusste Ablenkung von der emotionsauslösenden Situation oder deren Umdeutung. In der Emotionspsychologie spricht man von Neubewertung. Wäre Tobias aus unserem Beispiel zum Beispiel älter, könnte er denken, Alicia kann die neue Schaufel behalten, die alte ist sowieso schöner und größer. Oder er könnte denken, ich kann mir die Schaufel nehmen, wenn Alicia nicht mehr damit spielen will. Das Beherrschen eines breiten Spektrums an Emotionswörtern ermöglicht es älteren Kindern auch, durch die Benennung ihrer Emotionen und Bedürfnisse andere dazu zu bewegen, auf ihre emotionalen Bedürfnisse einzugehen. Solange Kinder die eben genannten Strategien noch nicht anwenden können und somit auf die interpersonale Regulation angewiesen sind, spielt der Emotionsausdruck eine Schlüsselrolle für die Emotionsregulation. Holodinski geht, wie Malatesta und Haviland, davon aus, dass emotionale Ausdrucksreaktionen im Laufe der individuellen Entwicklung verinnerlicht werden und der Handlungsregulation als mentale Repräsentationen zur Verfügung stehen. Der Ausdruck, der also vormals andere Personen dazu veranlasst hat, die Bedürfnisbefriedigung bzw. Emotionsregulation zu übernehmen, wird nun zum Signal für die intrapersonale Emotionsregulation. Das heißt, er signalisiert der Person selbst, dass Handlungen zur Bedürfnisbefriedigung eingeleitet werden müssen. Im Jugend- und Erwachsenenalter können dann handlungsleitende und begleitende Gefühle entstehen, ohne dass die dazugehörigen Körperreaktionen bzw. physiologischen Reaktionen noch objektiv messbar sind. Auch wenn Kinder im Laufe ihrer Entwicklung zunehmend selbst die Emotionsregulation übernehmen, suchen sie dennoch in besonders belastenden Situationen soziale Unterstützung und somit Hilfe bei der Emotionsregulation. Dies gilt im Übrigen auch für Erwachsene. Es gibt zahlreiche Studien, die auf einen Zusammenhang zwischen dem Gelingen der interpersonalen und der intrapersonalen Regulation hinweisen. Sind Bezugspersonen nicht erfolgreich darin, die Emotionen von Säuglingen zu regulieren, werden die Regulationsprozesse nicht verinnerlicht und es ist wahrscheinlicher, dass das Kind später auch Schwierigkeiten bei der intrapersonalen Regulation haben wird. Eine erfolgreiche interpersonale Regulation setzt eine entsprechende Feinfühligkeit der Bezugspersonen voraus. Ihnen muss es gelingen, die Ausdruckssignale des Kindes richtig zu interpretieren und angemessen sowie möglichst ohne zeitliche Verzögerung darauf zu reagieren. Dies ist in den ersten Lebensmonaten sicher keine einfache Aufgabe, zumal es gilt, aus einem relativ unspezifischen Weinen oder Schreien herauszufinden, ob ein Baby Hunger oder Schmerzen hat, sich langweilt oder durch zu viele Reize überstimuliert ist. Vielen Eltern gelingt es aber trotz dieser Schwierigkeit scheinbar intuitiv, das Richtige zu tun. Nach Petermann und Wiedebusch kann diese entwicklungsförderliche Interaktion durch Risikofaktoren sowohl auf Seiten des Kindes als auch auf Seiten der Bezugspersonen gestört sein. Haben die Kinder zum Beispiel temperamentsbedingt eine sehr niedrige Erregungsschwelle und eine ausgeprägte negative Emotionalität, schreien sie bei allen erdenklichen Gelegenheiten und lassen sich nur schwer beruhigen. Sie erschweren es den Bezugspersonen so herauszufinden, welches Bedürfnis es zu befriedigen gilt. Auch bei Kindern mit Entwicklungsstörungen, wie zum Beispiel dem Down-Syndrom oder Autismus, ist eine angemessene Reaktion auf die kindlichen Bedürfnisse häufig schwierig. Von Seiten der Erziehungspersonen beeinträchtigt Fehlverhalten wie Misshandlungen und Vernachlässigung die emotionale Entwicklung, da die Eltern in diesen Fällen negative Emotionen des Kindes nicht vermindern, sondern allenfalls noch erhöhen. Über das möglicherweise absichtliche Fehlverhalten hinaus stellen aber psychische Störungen der Erziehungspersonen ebenfalls einen Risikofaktor dar. Mütter mit einer klinischen Depression zeigen nicht nur häufiger negative Gesichtsausdrücke, sie sind insgesamt auch weniger responsiv. Erziehungspersonen ohne psychische Störungen imitieren, wie vorhin beschrieben, die Gesichtsausdrücke der Kinder. Studien mit depressiven Müttern zeigen dagegen einen fehlenden oder unangemessenen Emotionsausdruck als Reaktion auf den Emotionsausdruck der Kinder. Auf negative Emotionen wird ebenfalls oft nicht oder unangemessen reagiert. Damit fehlt den Kindern depressiver Mütter die Unterstützung bei der Emotionsregulation, falls die Mutter die erste Bezugsperson ist. Für die Entwicklung der Emotionsregulation kommt der Bindung zwischen Bezugspersonen und Kindern eine besondere Bedeutung zu. Die Bindung des Kindes zur Bezugsperson beginnt sich im Alter von etwa 6 Wochen zu entwickeln. Klar erkennbar ist sie etwa ab dem 8. Monat, dann beginnen Kinder in der Regel unruhig zu werden, wenn sie von ihrer Bezugsperson getrennt werden. Die Bindung kann in ihrer Qualität deutlich variieren. Kinder können sicher oder unsicher an ihre Bezugspersonen gebunden sein. Bei einer sicheren Bindung bildet die Bezugsperson nach Ainsworth et al. Eine sichere Basis für das Kind, zu der es im Falle einer drohenden Gefahr oder unsicheren Situation zurückkehren kann und bei der es Schutz und Hilfe erwarten kann. Bezogen auf die Emotionsregulation kann man sagen, dass sicher gebundene Kinder von ihren Bezugspersonen zuverlässig Hilfe bei der Befriedigung ihrer Bedürfnisse und somit bei der Emotionsregulation erwarten. Wie später noch deutlich werden soll, zeichnet sich dementsprechend nur eine sichere Bindung durch eine gelungene interpersonale Emotionsregulation aus. Die Bindungssicherheit kann im Alter von etwa 2 Jahren mit Hilfe einer von Mary Ainsworth entwickelten standardisierten Beobachtungssituation, der sogenannten Fremdensituation, erfasst werden. Exkurs: Erfassung der Bindungssicherheit. Zur Erfassung der Bindungssicherheit wird bei Kindern im Alter von 1 bis 2 Jahren beobachtet, wie sie reagieren, wenn sie allein mit einer fremden Person oder ganz allein in einem Raum gelassen werden. Entscheidend ist vor allem, was bei der sogenannten Wiedervereinigung geschieht, wenn die Bezugsperson nach der Trennung wieder den Raum betritt. Bei der fremden Situation gibt es insgesamt 8 Episoden. Diese sehen Sie in der Abbildung 14.2 im gedruckten Buch. Der Ablauf ist folgendermaßen: Nach der Begrüßung ist die Bezugsperson oder die Mutter allein mit dem Kind in einem Raum, in dem sich Spielzeug und 2 Stühle befinden. Danach kommt eine fremde Person in den Raum und versucht nach einiger Zeit mit dem Kind zu interagieren. Die Mutter verlässt dann den Raum. Falls das Kind weint oder sonst negative Emotionen zeigt, versucht die fremde Person zu trösten. Die Mutter tritt wieder ein und die fremde Person verlässt den Raum. Gegebenenfalls tröstet die Mutter das Kind. Dann verlässt die Mutter wieder den Raum. Das Kind ist nun ganz allein. Die fremde Person kehrt in den Raum zurück und versucht gegebenenfalls zu trösten. Zuletzt betritt die Mutter wieder den Raum und tröstet das Kind eventuell. Die grauen Pfeile in der Abbildung im gedruckten Buch zeigen die Trennungsphasen und die schwarzen die Wiedervereinigungsphasen an. Exkurs Ende. Anhand der Beobachtungen aus der fremden Situation lassen sich verschiedene Bindungsqualitäten differenzieren. Sicher gebundene Kinder explorieren die Umgebung, kehren aber bei Unsicherheit zu ihrer Bezugsperson zurück. Sie weinen oder zeigen negative Emotionen, wenn sie allein gelassen werden, und suchen bei der Wiedervereinigung aktiv Trost bei der Bezugsperson. Sie lassen sich dann relativ schnell beruhigen. Unsicher ambivalent gebundene Kinder trauen sich häufig nicht, die Umgebung zu explorieren, sondern bleiben in der Nähe der Bezugsperson. Sie zeigen heftige negative Emotionen, wenn die Bezugsperson den Raum verlässt, lehnen dann aber häufig Trost ab, wenn die Bezugsperson zurückkehrt, indem sie sie wegstoßen oder sich abwenden. Sie lassen sich nicht oder nur schwer beruhigen. Unsicher vermeidend gebundene Kinder reagieren nicht oder kaum mit negativen Emotionen, wenn die Bezugsperson sie allein lässt. Dementsprechend suchen sie auch bei der Wiedervereinigung keinen Trost. Bei ihnen sieht es ganz so aus, als gäbe es keine negativen Emotionen, die reguliert werden müssten. Abbildung 14.3 im gedruckten Buch zeigt die in der fremden Situation beobachteten negativen Emotionen bei den unterschiedlichen Bindungsqualitäten. Spangler und Großmann sind der Frage nachgegangen, ob unsicher vermeidend gebundene Kinder tatsächlich emotional unbeteiligt sind, wenn sie von ihrer Bezugsperson allein gelassen werden. Der Emotionsausdruck lässt dies vermuten. Wenn man jedoch ein physiologisches Maß heranzieht, zeichnet sich ein anderes Bild. Die Forscher haben den Anstieg bzw. Abfall des Stresshormons Cortisol nach der fremden Situation gemessen. Dabei stellte sich heraus, dass die Konzentration des Stresshormons bei sicher gebundenen Kindern nach der fremden Situation sinkt. Dies kann als Zeichen für eine erfolgreiche interpersonale Emotionsregulation gewertet werden. Bei unsicher gebundenen Kindern steigt die Konzentration des Stresshormons nach der fremden Situation, und zwar auch bei den unsicher vermeidend gebundenen Kindern, die äußerlich keine Stressreaktionen erkennen lassen. Für sie stellt die Fremdensituation offenbar genau wie für die anderen Kinder eine emotionale Belastung dar. In der Forschung zur Emotionsregulation, siehe Kapitel 13, gibt es Hinweise darauf, dass die Unterdrückung von Emotionen im mimischen Ausdruck zu einem Rebound-Effekt führt. Das bedeutet, dass Emotionen, die mimisch und gestisch unterdrückt werden, mit besonders starken physiologischen Reaktionen einhergehen. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass die physiologischen Reaktionen, die bei unsicher vermeidend gebundenen Kindern bei einer Trennung auftreten, tatsächlich auf einen Rebound-Effekt zurückzuführen sind. Wie vorhin erläutert, können Kinder in diesem Alter ihre Mimik noch nicht so bewusst steuern, geschweige denn negative Emotionen unterdrücken. Damit gelingt die interpersonale Emotionsregulation bei Kindern beider unsicherer Bindungsqualitäten nicht. Unsicher ambivalent gebundene Kinder signalisieren ihren Bezugspersonen durch ihr Weinen zwar, dass eine Regulation notwendig ist, sie lassen sich aber nicht trösten. Unsicher vermeidend gebundene Kinder benötigen offenbar Hilfe bei der Emotionsregulation, signalisieren dies aber ihrer Bezugspersonen nicht. Petermann und Wiedebusch weisen darauf hin, dass mangelnde emotionale Kompetenz ein Prädiktor für später auftretende Verhaltensstörungen ist. Emotionale Kompetenz umfasst neben der Fähigkeit zur Emotionsregulation auch die Fähigkeit, Emotionen bei sich und anderen zu erkennen. Die Fähigkeit der emotionalen Selbstregulation hängt positiv mit prosozialen Einstellungen, Empathie und Akzeptanz durch Gleichaltrige zusammen. Dementsprechend sind Kinder und Jugendliche, denen es an dieser Fähigkeit mangelt, weniger beliebt bei Gleichaltrigen und auch weniger empathisch.